Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute bewegen wir uns wieder wie jeden Freitag im öffentlichen Recht. Inzwischen sind wir für unseren Teil jedenfalls am Ende von dem allgemeinen Verwaltungsrecht angekommen und werden heute mit einem neuen Thema starten. In der letzten Folge haben wir uns angeschaut, was den öffentlich-rechtlichen Vertrag ausmacht. Also wir haben uns nochmal den Austauschvertrag angeschaut. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten ja Vergleichs- und Austauschvertrag und in der letzten Folge haben wir dann den Austauschvertrag abgeschlossen. So, vorab jetzt noch ein paar Informationen. Warum kommt jetzt die Folge erst am Samstagmorgen und nicht am Freitag, wie eigentlich immer abgesprochen? Naja, ich war Leidtragender bei dem Schneechaos. Ich wohne ja in Rheinland-Pfalz und mein Tonstudio ist in Speyer und ich wohne in Mainz und dieser Weg war nicht befahrbar, weil die Autobahn voll gesperrt war. Deswegen konnte ich die Woche über nicht ins Tonstudio fahren. Und deswegen kommt erst heute die Folge. Also ich nehme die auch ganz frisch jetzt am Samstagmorgen auf und lade die auch direkt hoch. Und ja, deswegen entschuldigt die kleine Verspätung. Ja, dann noch eine kleine Hausmitteilung. Wir würden uns über Bewertungen freuen. Wir haben gesehen, es sind wieder sehr viele neue Zuhörerinnen und Zuhörer dazugekommen. Gerade jetzt wahrscheinlich suchen die meisten irgendwie im neuen Jahr als Neujahrsvorsatz irgendeinen Podcast, den sie auch zum Lernen benutzen können. Das freut uns natürlich sehr und deswegen nochmal der Aufruf, gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Das hilft uns sehr, gesehen zu werden und hilft uns natürlich auch insbesondere, um unseren Content zu verbessern. Also gerne auch Kritik äußern per Mail, wenn euch irgendwas nicht gefällt. Und ja, ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr die auch gerne kommentierend bewerten. Bei Spotify geht das ja inzwischen relativ leicht mit diesem Button unten an den Folgen. So, was machen wir jetzt in der heutigen Folge? Die heutige Folge ist eine Übersichtsfolge über die nächsten Wochen, die vor uns liegen, denn wir machen Staatsorganisationsrecht. Staatsorganisationsrecht ist, glaube ich, neben dem allgemeinen Verwaltungsrecht das mitverhassteste Rechtsgebiet, das es im öffentlichen Recht gibt. Auch bei mir, in meinem ersten Semester hatte ich direkt Staatsorganisationsrecht, gebe ich zu, habe ich wirklich gar nichts verstanden. Also ich habe die Klausuren tatsächlich einfach auswendig gelernt, die ganzen Textbausteine, das ging dann um eine abstrakte Normkontrolle und ich habe überhaupt nicht gecheckt, was da abging, habe also die ganzen Textbausteine auswendig gelernt und nicht wirklich verstanden, um was es geht. Und genau das wollen wir jetzt in den Folgen besser machen, indem wir euch eben mit Sinn und Zweck, mit dem Systemverständnis versuchen, das näher zu bringen, was man im ersten Semester wahrscheinlich noch nicht so gut versteht, aber dann in den laufenden Semestern immer besser verstehen wird. Deswegen eben heute die Folge im Überblick. Was ist das Staatsorganisationsrecht? Um was geht's da? Was gibt's da für Teilaspekte? Welche Normen sind da relevant? Das heißt, ich empfehle euch, lehnt euch einfach zurück oder nutzt den Podcast zum Kochen, zum Autofahren und lasst euch einfach mal ein bisschen brieseln. Das meiste werdet ihr, wenn ihr in den höheren Semestern seid oder schon Examen geschrieben habt oder im Ref seid, werdet ihr schon mal gehört haben und wisst es vielleicht zum Teil auch, aber als Wiederholung, als Brieselung ist das, denke ich, ganz sinnvoll. In den nächsten Folgen wird es dann natürlich immer komplexer und komplizierter, weil wir dann uns alles im Detail anschauen und Staatsorganisationsrecht ist zum Teil wirklich komplex und kompliziert. Gerade die ganzen Verfahren, abstrakte Normkontrolle, Organstreitverfahren, die Zulässigkeiten, die Begründetheiten, wie arbeitet man mit dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz und so weiter. Das wird uns dann alles beschäftigen und es macht auch super viel Spaß, wenn man es mal verstanden hat. Und ja, deswegen heute einfach mal zurücklehnen. Ich werde euch ein bisschen brieseln. So, vielleicht nochmal als kleine Info vorneweg, warum verlassen wir denn jetzt gerade das allgemeine Verwaltungsrecht? Ihr werdet wahrscheinlich gedacht haben, ja, wir haben ja jetzt noch nicht alles besprochen. Wir haben gerade mal Verwaltungsakt besprochen. Wir haben so ein paar grundsätzliche Sachen besprochen. Wir haben öffentlich-rechtlichen Vertrag besprochen und dann noch so ein bisschen Rücknahme und Widerruf von Verwaltungsakten. Die Antwort ist leicht, denn das allgemeine Verwaltungsrecht, jedenfalls die Aspekte, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, die lassen sich sehr gut in die weiteren Folgen integrieren und sind allein als Thema in der Folge langweilig. Also allgemeines Verwaltungsrecht ist ja generell eher ein bisschen trockener. Wir haben es euch versucht, ein bisschen schmackhafter zu präsentieren. Aber sowas wie Paragraph 39, Begründung des Verwaltungsaktes, wenn ich euch da eine Folge mache, dann schlaft ihr mir ein. Deswegen werden wir die immer, zum Beispiel auch Paragraph 40, das Ermessen, das werden wir dann in Folgen integrieren. Beispielsweise das Ermessen werden wir uns wahrscheinlich im Polizei- und Ordnungsrecht ein bisschen genauer angucken, weil man da wirklich oft mit dem Ermessen auch in der Klausur zu tun bekommt. Also gerade Entschließungsermessen und so weiter. Was ist das genau? Wie differenziert man da? Welche Norm zitiert man da? Da kommt eben auch Paragraph 40 VWVFG ins Spiel. Natürlich eine Norm aus dem allgemeinen Verwaltungsrecht, aber das werden wir eben dann in den jeweiligen Fachbereichen machen, damit es einfach ein bisschen spannender und lebendiger ist. Heute Staatsorga, Beginn. Warum heute? Warum nach dem allgemeinen Verwaltungsrecht? Weil Staatsorga genauso wie allgemeines Verwaltungsrecht, deswegen habt ihr die zwei Fächer auch relativ früh in eurem Studium, sind die Basics. Die legen die Grundlagen für das öffentliche Recht. Wenn ihr diese beiden Fachbereiche verstanden habt, dann werdet ihr auch die anderen, oder ihr werdet es dann leichter haben, die anderen auch zu verstehen. Wenn ihr zum Beispiel allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht verstanden habt, dann könnt ihr schon im Baurecht relativ viel machen. Nur als Beispiel. Wenn ihr jetzt Staatsorga gemacht habt, dann habt ihr praktisch das ganze System Deutschland verstanden, sage ich mal. Also mit den ganzen Prinzipien, Rechtsstaatsprinzip, Sozialstaatsprinzip, Bundesstaatsprinzip und so weiter. Da baut ja jede zweite Argumentation irgendwo in einem strittigen Thema, baut ja auf diesen Grundsätzen auf. Deswegen muss man die eben kennen. Und die befinden sich eben im Staatsorganisationsrecht. Und deswegen machen wir das jetzt im Anschluss zum allgemeinen Verwaltungsrecht. Okay, starten wir mal mit einem Überblick. Welche Normen sind denn jetzt hier wichtig? Das ist natürlich zuerst Artikel 20 Grundgesetz zu nennen, weil dort die ganzen Prinzipien, die für uns relevant sind, dort beinhaltet sind. Zum Beispiel das Bundesstaatsprinzip. Was das Bundesstaatsprinzip? Das Bundesstaatsprinzip sagt, dass die Staatsgewalt aufgeteilt ist auf den Bund und die 16 Bundesländer. Das ist eben Ausdruck unseres föderalen Bundesstaates. Und der Bund und die Bundesländer haben im staatsrechtlichen Sinne eigene Staatsqualität. Das ist der sogenannte zweigliedrige Bundesstaatsbegriff. Das ist jetzt ein Unterschied zu zum Beispiel Frankreich, der ein Einheitsstaat ist. Der hat eben keine Bundesländer. Da ist nämlich eben ein Zentralstaat und nur der hat Staatsqualität. Das ist natürlich auch wieder zu unterscheiden von der EU. Die EU ist eine sogenannte supranationale Organisation oder man kann ihn auch Staatenverbund nennen und die zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie anders als Deutschland eben kein Staatsvolk, keine Staatsgewalt und kein Staatsgebiet hat. Also das sind eben die klassischen Staatsmerkmale. Wenn die vorliegen, dann kann man einen Staat auch als Staat bezeichnen, aber die EU weist das eben nicht vor und deswegen ist sie nur ein Staatenverbund oder eine supranationale Organisation. Jetzt ist aber natürlich so, dass Bund und Bundesländer irgendwie auch homogen sein müssen. Also die müssen sich in irgendwas decken. Da kann nicht jeder machen, was er will. Und das steht in Artikel 28 Absatz 1 Satz 1. Das ist das sogenannte Homogenitätsprinzip. Und das verlangt eben eine Kernidentität der Verfassungen von Bund und Bundesländern. Deswegen habt ihr in den Landesgesetzen eben die Landesverfassung und die deckt sich mit dem Grundgesetz. Zumindest was die Prinzipien angeht, die wir jetzt auch heute unter anderem besprechen, also zum Beispiel das Bundesstaatsprinzip. Jetzt ist natürlich auch so, dass wenn der Bund und die Bundesländer handeln, natürlich auch jeder seine Aufgaben hat und auch die Aufgaben des anderen jeweils immer respektieren muss. Das habe ich jetzt ein bisschen platt formuliert. Das steht natürlich auch so im Grundgesetz und zwar sind hier drei Normen relevant. Das ist Artikel 30, Artikel 70 und Artikel 83. Lesen wir uns alle mal kurz durch. In Artikel 30 heißt es, die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt. Das heißt, grundsätzlich sollen die staatlichen Befugnisse die Länder ausüben. Das ist dann auch nochmal in Paragraph 70 für die Gesetzgebung genauer gefasst. Hier heißt es, die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. Dann gibt es noch Artikel 83, der das Ganze für die Verwaltung regelt. Hier heißt es, die Länder führen die Bundesgesetze als eigene Angelegenheiten aus, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder zulässt. Alle drei Paragraphen, oder alle drei Artikel, besser gesagt, haben eins gemeinsam. Die sagen eben, grundsätzlich sollen mal die Länder machen. Ne? das ist irgendwie auch natürlich Ausdruck dieses Bundesstaatsprinzip, denn es regelt irgendwie, ich sage das jetzt mal wieder ein bisschen platter, die Aufgabenverteilung von oben nach unten, vom Abstrakten ins Konkrete. So habe ich mir das immer gemerkt. Also es gibt den Bund, der steht über den Ländern, also wir werden auch noch sehen, Artikel 31 sagt nämlich, Bundesrecht bricht Landesrecht. Das heißt, grundsätzlich steht der Bund über den Ländern. Und dann gibt es noch die Kommunen, die natürlich in den Ländern die regionalen Angelegenheiten regeln. Also hat der Staat die Entscheidung getroffen oder der Bund die Entscheidung getroffen? Ja, wir können hier nicht alles im Detail regeln, weil wir kennen uns in den Gebieten, speziell in den bestimmten Regionen, nicht so gut aus wie die Leute, die vor Ort sind. Und deswegen ist es sinnvoll, dass wir das wie in so einer Pyramide von oben herab regeln. Also wir sind oben und die Länder sind unter uns und regeln die Angelegenheiten vor Ort, weil die eben auch vor Ort sind und sich damit besser auskennen. Das ist eben auch das Grundprinzip, föderale Grundprinzip, was dem Bundesstaatsprinzip auch inne ist. Okay, dann gibt es noch das Demokratieprinzip. Hier heißt einfach, dass alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Hier ist Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 zu nennen. Und hier ist eben das, was ich eben erklärt habe mit der Aufgabenverteilung, was man so sagen könnte vom Abstrakten ins Konkrete, kann man sich jetzt vorstellen, dass eben die Willensbildung von unten nach oben stattfindet, eben durch Wahlen. Weil Deutschland ist eben eine repräsentative Demokratie in Form der parlamentarischen Demokratie. Das heißt, wir wählen bei der Bundestagswahl ein Parlament und das wiederum bestimmt die Regierung. Dann gibt es noch das Rechtsstaatsprinzip und das ist eben die Ausübung der Staatsgewalt, dass die eben rechtlich gebunden ist. Das ist in Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz geregelt. Und hier spielen natürlich die Grundrechte eine sehr große Rolle, die Gewaltenteilung spielt eine große Rolle, der Vorbehalt des Gesetzes, also dass die Verwaltung nicht ohne Gesetz handeln darf, spielt eine Rolle. Der Vorrang des Gesetzes spielt eine Rolle, also dass die Verwaltung nicht gegen das Gesetz handeln darf. Staatshaftungsrecht, also dass auch der Staat, wenn er Fehler macht, auch dafür haftet, spielt auch eine Rolle und das sogenannte Rückwirkungsverbot. Das sind alles jetzt Punkte, die ich angesprochen habe, die wir natürlich in den einzelnen Folgen im Detail besprechen werden. Und natürlich wird es auch nach dem Staatsorganisationsrecht zu den Grundrechten einige Folgen geben, weil Grundrechte natürlich in der Uni auch eine eigene Vorlesung sind. Vielleicht ist hier die erste Differenzierung schon wichtig zwischen Vorbehalt des Gesetzes und Vorrang des Gesetzes. Es wird nämlich gerne mal vermischt. Vorbehalt des Gesetzes sagt, wie gesagt, dass die Verwaltung nicht ohne Gesetz handeln darf. Und wenn ihr euch erinnert, im Verwaltungsrecht findet man dieses Prinzip auch immer wieder, denn wir brauchen eine Ermächtigungsgrundlage, wenn wir in Rechte der Bürger eingreifen aus Sicht der Behörde. Also wenn wir die Polizei sind und in Rechte der Bürger eingreifen wollen, brauchen wir dafür eine Ermächtigungsgrundlage. Und das geht eben genau auf diesen Vorbehalt des Gesetzes zurück, der eben sagt, dass die Verwaltung nicht ohne Gesetz handeln darf. Und dieses Prinzip wird oft verwechselt mit dem sogenannten Vorrang des Gesetzes. Und hier heißt es eben einfach nur, dass die Verwaltung nicht gegen das Gesetz handeln darf. Und da im Verwaltungsrecht kommen wir wieder darauf, dass wir natürlich nach der Ermächtigungsgrundlage, hier also auf den Vorbehalt des Gesetzes zurückgeht, eben formelle und materielle Rechtmäßigkeit des Handelns der Behörde überprüfen. Und diese zwei Prüfungspunkte, formelle und materielle Rechtmäßigkeit der Verwaltung, das ist eben zurückzuführen auf den Vorrang des Gesetzes, dass die Verwaltung nicht gegen das Gesetz handeln darf. Also in jeder Klausur finden sich diese beiden Prinzipien wieder. Ihr schreibt nur nicht Vorbehalt des Gesetzes und Vorrang des Gesetzes, sondern Ermächtigungsgrundlage und formelle und materielle Rechtmäßigkeit. Dann heißt es noch in Artikel 20, um den abzuschließen, dass wir eine Republik sind, also keine Monarchie, und dass wir einen Sozialstaat haben. Und hier verpflichtet sich eben der Staat für eine gerechte Sozialordnung und die Herstellung und Wahrung sozialer Gerechtigkeit. Jo, was ist noch wichtig? Wichtig ist noch Artikel 21, der wird auch noch sehr häufig bei uns eine Rolle spielen. Hier geht es um Parteien. Und Parteien sind eben gesellschaftliche Vereinigungen und die sollen ein bisschen das Meinungsspektrum in der Bevölkerung kanalisieren. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch, und zwar eine Empfehlung, die ihr vermutlich schon alle kennt, aber trotzdem will ich euch natürlich nochmal darauf hinweisen, und zwar jetzt einmal speziell für die Leute aus Rheinland-Pfalz, aber auch für alle anderen Bundesländer gilt das, Der Nomos Verlag hat ja neben seinen Dreierbänden zu allen Gesetzen, allen Bundesgesetzen, auch noch alle Textsammlungen für die Landesrechte. Also wenn ihr das Landesrecht braucht, jeweils aus eurem Bundesland, gibt es dazu ein Nomos-Gesetz. Und zwar heißt es dann einfach Landesrecht, je nachdem euer Bundesland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg oder was auch immer. Und dann immer die aktuelle Textsammlung. Das heißt, hier habt ihr für ein geringes Geld alle Landesgesetze dabei. Und wenn ihr denkt, ach, im öffentlichen Recht, da brauche ich das Landesgesetz gar nicht so oft. Ihr braucht das Landesgesetz fast häufiger in der Uni als die Bundesgesetze. Deswegen holt euch das auf jeden Fall so früh wie möglich. Polizei- und Ordnungsrecht, Kommunalrecht, da steht praktisch alles drin. Baurecht ist also super relevant und solltet ihr euch so früh wie möglich holen, damit man auch darin markieren kann, weil ihr könnt das auch fürs Examen dann benutzen. Weil das im Examen auch zugelassen, das heißt eure Markierungen, die ihr euer ganzes Studium lang benutzt, könnt ihr dann auch im Examen verwenden. Werbung Ende. Das heißt, Parteien bieten ein Wahlprogramm zum Beispiel an und sagen, ja, guck mal, wir haben die und die Meinung zu dem und dem Thema. Wenn du uns wählst, bestimmen wir im Sinne von dem Wahlprogramm die Regierung. Ne? Wir haben ja gesagt, wir wählen ein Parlament und das Parlament wählt die Regierung. Und Parteien sind jetzt eben die Vereinigungen, die eben die bestimmte Meinungen abbilden. Zum Beispiel die CDU, zum Beispiel die SPD und so weiter. Hiervon zu differenzieren sind natürlich die Fraktionen. Das sind dann die Zusammenschlüsse im Parlament. Also wenn wir Parteien gewählt haben, entsenden die eben ihre Leute, die auf den Listen stehen, ins Parlament. Und die finden sich dann zusammen, sind dann aber nicht Parteien natürlich, weil Parteien die gesellschaftlichen Vereinigungen sind, sondern sind Fraktionen. Also die Zusammenschlüsse der Abgeordneten. Und Parteien können nur unter besonders strengen Voraussetzungen verboten werden. Das nennt man das sogenannte Parteienprivileg, wird ja im Moment auch sehr diskutiert im Rahmen der AfD. Da findet im öffentlichen Diskurs im Moment eine Debatte statt, ob man die AfD verbieten kann oder nicht. Und das würde sich dann alles nach Artikel 21 Grundgesetz richten. Das entscheidet dann das Bundesverfassungsgericht. Und hier gibt es ein paar Voraussetzungen, die man überprüfen muss. Einmal muss natürlich die Partei die freiheitlich-demokratische Grundordnung angreifen, den Bestand der Bundesrepublik beseitigen wollen. Und da gab es auch schon mal ein Verfahren, und zwar vor dem Bundesverfassungsgericht wurde versucht, die NPD zu verbieten. Und da hat man im Wesentlichen gesagt, das haben wir auch in einer Folge von Recht aktuell ein bisschen genauer dargestellt, wenn ihr euch das nochmal anhören wollt, da hat man im Wesentlichen gesagt, die NPD ist zu unbedeutend, die kann gar nicht die freiheitlich-demokratische Grundordnung angreifen, weil die viel zu klein sind. Ja, dann hatten wir noch Artikel 28, hatte ich ja eben schon angesprochen, da ist in Absatz 1 das Homogenitätsprinzip drin und in Artikel 28 Absatz 2 ist die Selbstverwaltungsgarantie enthalten, die wir auch schon mal im Verwaltungsrecht kurz angesprochen haben. Die wird uns dann im Kommunalrecht noch ein bisschen näher beschäftigen. Nur so viel vorweg, die Selbstverwaltungsgarantie sagt, dass Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft durch die Kommune geregelt wird. Also alle Angelegenheiten, die in der örtlichen Gemeinschaft wurzeln oder einen spezifischen Bezug zu ihr haben, sollen eben auch durch die Gemeinde oder die Kommune geregelt werden. Und da sind dann 8 Gemeindehoheiten enthalten, die ungeschrieben sind. Also die stehen jetzt nicht im Artikel 28 Absatz 2, die man dann auswendig lernen muss. Und diese Hoheiten hat dann eben die Gemeinde. So, wir hatten ja schon den Bundestag angesprochen und der Bundestag ist also das Parlament, was eben gewählt wird und der Bundestag ist geregelt, was das ist und wie man den wählt und so weiter, steht in Artikel 38 fortfolgende. Hier sind dann die Wahlgrundsätze dann auch enthalten, also allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche Wahl. Und hier könnt ihr schon mal drauf freuen, hier sind sehr viele Probleme enthalten, 5%-Klausel, ja, was ist das eigentlich? Erfolgswert, Erfolgschancengleichheit, Mehrheitswahl, Verhältniswahlrecht, Zählwertgleichheit. Die ganzen spannenden Themen werden wir uns dann im Detail anschauen. Grundmandatsklausel, Überhangmandate, das habe ich alles schon hier rausgeschrieben. So, dann Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 ist das sogenannte freie Mandat, also die Rechtsposition, die jeder Bundestagsabgeordnete hat, also diejenigen, die wir gewählt haben. Es ist natürlich einmal die Anwesenheit in den Sitzungen des Bundestages, das Rederecht im Bundestag, das Abstimmungsrecht, Fragerecht, Ausschussmitgliedschaft und Tagesordnungsanträge. Kann man sich alles mit der Abkürzung ARAFAT merken, also A-R-A-F-A-T. Im Bundestag können natürlich auch Untersuchungsausschüsse gewählt werden. Artikel 44 werden wir uns auch im Detail anschauen. Dann Artikel 50 fortfolgend ist der Bundesrat, die sogenannte Länderkammer. Also da werden dann von allen Bundesländern Leute entsandt, die dann eben die Ansichten der Bundesländer in die Gesetzgebungsverfahren mit einbringen können. Dann die Vorschriften um den Bundespräsidenten, Artikel 54 fortfolgende, die Rechte der Bundesregierung, Artikel 62 fortfolgende. Hier sind in Artikel 65 Grundgesetz die Richtlinienkompetenz geregelt, das Kollegialprinzip, das Ressortprinzip und noch einiges mehr. Dann im Anschluss Gesetzgebungskompetenzen und Gesetzgebungsverfahren, Artikel 70 fortfolgende. Auch ein System, was wir uns ganz, ganz genau anschauen werden, weil das auch immer wieder zur Verwirrung führt in den Staatsorga-Klausuren. Wie prüfe ich jetzt eigentlich das Gesetzgebungsverfahren? Da gibt es eigentlich ein super schönes Schema, was man einfach immer benutzen kann. Und auch die Kompetenzen, wie sind die verteilt? Also wann regelt was der Bund, wann regelt was das Land? Das muss man sich natürlich alles im Detail anschauen. Genauso wie die Vorschriften um die Verwaltung. Artikel 83 fortfolgende, immer ein Thema, wo alle verzweifeln. Also das kenne ich aus Klausuren und auch noch aus meiner Erfahrung aus der Uni. Die Verwaltungskompetenzen, wie sind die verteilt? Wenn es da irgendwas zu prüfen gibt, Artikel 83 fortfolgende, dann wird es immer vogelwild. Also zum Beispiel bundeseigene Verwaltung, was sind das eigentlich? Wo ist die geregelt? Was ist mit Auslandseinsätzen? Auch total interessant und auch gerade heutzutage natürlich auch super relevant. Genau, das war jetzt ein kurzer Überblick, einfach mal ein Ritt durch die ganzen Normen, nur mal angeschaut, wo steht hier was. Wir haben uns schon ein paar Prinzipien in etwas genauer angeschaut, das wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber bin dann irgendwie so ein bisschen abgedriftet am Anfang. Also, wie gesagt, nur eine kleine Übersichtsfolge. Ihr wisst, was auf euch zukommt in den nächsten Folgen und ja, dann freue ich mich drauf und wir hören uns dann in der nächsten Woche am Freitag wieder mit öffentlichem Recht, solange es nicht wieder ein Schneechaos gibt. Und dort werden wir uns dann intensiv mit dem ersten Thema im Staatsorganisationsrecht beschäftigen. Bis dahin. Tschüss.